bij Scorpio zijn we grote fan van de debuutplaat van DiCaprio. En nu is er al een nieuwe 7 Inch Sleep In. Daaruit kwam deze bekant hair van DiCaprio. En dit komt uit het geboortejaar van Radio Scorpio 1979, al is het er niet echt aan te horen. Visitors met Compatibility.
Compatibility van het Schotse Visitors. Een band die een kort bestaan had, maar lang genoeg om de aandacht van BBC-icoon John Peel te krijgen. Als je meer van de band wil ontdekken, dan raden we de compilatie Poets End aan. En daaruit gaan we van al het werk van Visitors. Volgende week officieel uit, maar nu al te beluisteren op Bandcamp is Population, de nieuwe plaat van Crown Larks. Zoals ze het zelf noemen, polyritmische postpunk. Dit is daaruit React Crown Larks.
Girl Who Cried Wolf. Voor de tweede plaat is het nog wachten tot volgend jaar. Maar één nummer is al uit. Dat was deze Tin Man van The Girl Who Cried Wolf. En we moeten nog heel even geduld hebben op de debuut-EP van Slow Crush, een nieuwe band uit het Leuvense. Op 18 mei is de release show in het depot met ook nog Atlas en Major op de affiche. En volgende week komen ze naar onze studio voor een interview. Welkom in de droomwereld van Slow Crush met Sway.
Thank you.
Sway van Slow Crush, een nummer uit een debuut-EP Ease, waar we ons volgende week ongetwijfeld alle details over zal vertellen, want dan komen ze langs op interview. Volgende week staat er ook nog eens vrij kaarten te winnen voor de show van The Body en Uniform in de Mars en Katteren. Genoeg reden om af te stemmen op Scorpio. We gaan eruit met het Londense Zonnemond, een band met nauwe banden met de Great Yvette. Cool, EP trouwens, te vinden op Bandcamp. Dit is Zonnemond met Holy Land. Tot volgende week.
blesses child and wife. Lord, he leads a miserable life. But still he thinks the bottle is his right hand. Yes, and he can tear down more than he's ever built before. A man can be a drunk sometimes, but a drunk can't be a man. He lets his business lag behind for the nightlife he can find. Why he does all this, he'll never understand. And in the morning when he wakes up, Lord, he can't wait to fill his cup. A man can be a drunk sometimes, but a drunk can't be a man. Or he goes from Dr. Jekyll to Mr. Hyde. He seems proud to have the devil for his guide. Still he keeps on reaching out. Lord, he needs a helping hand. Lord, a man can be a drunk sometimes, but a drunk can't be a man. Yes, a man can be a drunk sometimes, but a drunk can't be a man.
Fırat kenarında aman, sıra söğütler ay, sıra söğütler. Söğüdün dalları mevsim zemheri yar, yürekte bahar, dar vakitlere mevsim zemher yar, yürekte bahar, dar vakitlere sığar mı bahar, sığar mı yar?
Thank you.
cansará.
Centers. Ich arbeite ja in der Politik und da gibt es so ein paar sehr simple Annahmen über Data Centers. Das reicht so von, wir müssen unseren neuen Standortvorteil in Europa, das müssen jetzt Datenzentren sein, die sind dann ganz toll datenschutzfreundlich und nachhaltig zu. Es kann ja nicht so schwer sein, wir nutzen einfach die Fernwärme und dann ist das alles wieder ausgeglichen von der CO2-Bilanz. Sicherlich gibt es viele andere Dinge, die auch noch gut wären, wenn Politikerinnen und Politiker sie wissen würden über Data Centers. Und ich glaube, wir werden jetzt alle ganz viel lernen in diesem Talk und deswegen einen ganz herzlichen Applaus für Günther, der uns jetzt was darüber beibringt. Viel Spaß dabei.
Wow. Herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde das total faszinierend, dass ihr nach weniger als 4 Stunden Schlaf hier schon wieder im Auditorium sitzt. Und ich finde das auch völlig okay, wenn ihr einpennt dabei. Das Thema ist jetzt eher nicht so wahnsinnig spannend. Aber es berührt uns natürlich andererseits auch ständig. Mal kurze Frage in die Runde. Wer von euch hatte heute denn schon mal Kontakt zu einem Rechenzentrum? Ja, andere Frage. Wer von euch hat ein Smartphone, das online ist? Okay, das ist genau das Gleiche. Ne? Also immer dann, wenn wir online sind mit dem Smartphone, sind wir automatisch in irgendeinem Rechenzentrum. Wir wissen zwar nicht automatisch wo, aber da passiert irgendwas. Ich möchte euch darüber berichten, wie Rechenzentren grob funktionieren. Versucht das echt so ein bisschen an der Oberfläche zu halten, aber welche Möglichkeiten es gibt und welche Herausforderungen wir haben und vor allen Dingen, was wir perspektivisch mit Rechenzentren beachten sollten. Nicht nur in Deutschland, sondern an verschiedenen Stellen. So, okay, jetzt geht's los. Mal so ein bisschen Blick in die Presse. Ich habe das jetzt, Google-Suche, Datacenter-Ausfall 2019. Und es ist halt immer ganz lustig, wenn man dann so irgendwie spontan 20 verschiedene Möglichkeiten hat, sich einen auszusuchen, weil wir, für uns ist ja Rechenzentrum immer verfügbar. Hier sind die Finanzämter lahmgelegt worden und wenn man dann so einen Text sich anschaut, das ist nochmal besonders spannend, ist leider nicht zu sehen, dass also die Finanzämter in Norddeutschland lahmgelegt und außerdem noch die in Mecklenburg-Vorpommern. Da fragt man sich natürlich, wo Mecklenburg-Vorpommern ungefähr liegt, aber anderes Thema. Netzausfall, Da gab es einen Netzausfall an der Uni. Hier in der ersten Zeile überalterte Netzhardware. Da geht es um Budgets, ist ja ganz klar. Aber auch das finde ich fair, dass man darauf mal hinweist. Oder ein Online-Anbieter von irgendwelchen Möbeln hatte gesagt, hey Leute, unser Rechenzentrum ist ausgefallen, wir machen das online. Vielleicht habt ihr es ja gemerkt, weil war über eine Stunde weg. Also es ist ja nur zu wünschen, dass da Kunden waren, die es gemerkt haben. Okay, schließlich ein Thema aus dem letzten Jahr. Ein Stromausfall, das deutsche Internet lahmgelegt hat. Deutsches Internet ist ja auch nochmal so ein bisschen spannend. Das war aber eigentlich schon nach den Zeiten, als wir in Deutschland nicht nachgedacht haben. Sei es drum, hier ist in der Tat komplett der Strom ausgegangen, trotz aller Sicherungs- und Redundanzmöglichkeiten und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und organisatorischen Vorkehrungen und so weiter. Und das ist halt wirklich bad luck. Und das war einer der professionellen Datacenter-Anbieter. Keiner von den Wettbewerbern hat darüber gelästert, weil am Ende kann es jedem passieren. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, Datacenter fallen aus. Wir haben Technik, die im Einsatz ist, die kaputt gehen kann, auch Redundanzen können kaputt gehen. Und wir haben Menschen, die im Einsatz sind, die Fehler machen. Letzteres ist übrigens häufiger Ursache als Ersteres, aber auch das passiert. Interessant hier ist dieses Symbolbild, da ist der Strom natürlich wieder da, ne? Ist ja klar. Okay. Worum geht es im Vortrag im Wesentlichen? So ein bisschen werde ich über die Data Center Basics reden. Wir werden uns darüber Gedanken machen, warum sind Rechenzentren eigentlich kritisch? Was hat es mit Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auf sich? Und was können wir tun? Welche Themen gibt es für die Zukunft der Rechenzentren, nicht nur in Deutschland? Und schließlich, wenn ich mein Timing einigermaßen hinkriege, haben wir auch noch Zeit für Q&A. Okay, lasst uns mal schauen. Wenn wir uns über Rechenzentren unterhalten, was ist das eigentlich? Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, interessanterweise. Blick in die Wikipedia. Ihr seht schon, ich habe den Vortrag zeitnah vorbereitet. Der sagt uns, okay, wenn du nach Datacenter suchst, landest du bei Rechenzentren. Das ist also das Gleiche. Und das gesamte Verständnis ist, Datacenter, Rechenzentren ist das Gleiche. Also bitte, wenn ich das wechselseitig verwende, dann ist das nur wegen der Virtualität der Sprache und nicht, weil ich damit unterschiedliche Inhalte ausdrücken möchte. Und dann, interessant ist, es geht darum, dass die IT und die Non-IT miteinander verbunden werden. Also es gibt ja so Anbieter, die sagen, da, wo die Cloud die Erde berührt. Ne? Also das ist das Datacenter. Und am Ende, wir wollen ja nicht nur über Cloud reden, aber da, wo die Server irgendwo ihre Heimat haben. Und manche existieren, arbeiten unter wirklich serverunwürdigen Bedingungen. Nochmal ein anderes Thema. Schauen wir vielleicht auch mal auf. Dann gibt es eine Definition vom BSI, das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Die machen sich auch sehr viel Gedanken über das Thema Datacenter, weil am Ende natürlich die gesamte Bundes-IT ja auch in irgendwelchen Rechenzentren, die meisten zumindest, in irgendwelchen Rechenzentren steht. Und die beziehen sich, so wie fast alle Publikationen danach auch, seit 2015, also 2016, auf das Thema, auf die DIN EN 50600. Das ist die klassische Datacenter-Norm. Und da ist wirklich alles geregelt, so quasi ganzheitlich. Das ist echt spannend. Es ist ein bisschen mühsam zu lesen. Ich werde nur auf einige Aspekte eingehen, aber das BSI hat nach meinem Verständnis völlig recht, wenn man sagt, Datacenter ist eben nicht nur das Gebäude, auch wenn das mein primärer Bezugspunkt heute sein wird, also das Gebäude mit all dem, was da drin ist, sondern Datacenter ist eben auch alles das, was mit der Organisation der IT zu tun hat. Mit der Organisation der Basics zunächst mal, der Stromversorgung, der Klimatisierung, der Sicherheit und all der anderen Aspekte, die eine Rolle spielen. Witzig ist hier nochmal der Hinweis, also das ist beim BSI eine interessante Perspektive, die IT-Betriebsbereiche. Das sind genau die Räume, wenn ihr in einem Rechenzentrum seid, wo wirklich die IT steht. Also die Hälfte aller Räume im Rechenzentrum und die Hälfte der Fläche ist ja Non-IT. In verschiedenen Rechenzentren ist dieser Nicht-IT-Anteil für Stromversorgung, für Klimatisierung, für den ganzen Kram sogar noch größer. Also man kann so grob sagen, Hälfte, Hälfte oder eben auch noch mehr für Nicht-IT-Themen. Und hier bezieht sich das BSI auf das Thema IT-Sicherheitsbetriebsbereiche. Und sagt übrigens auch, was ich auch ziemlich cool finde, in dem Augenblick, wenn in einem IT-Raum, egal wie groß oder klein der ist, Dienstleistungen für Dritte erbracht werden, auch wenn die dafür nichts bezahlen, ist es ein Datacenter. Ich vermute mal, dass wir unter so manchem Schreibtisch ein Datacenter zu stehen haben. Ja, wenn wir das mal jetzt quasi wirklich ins Extreme betrachten. Mal kurz eine Frage, um das Publikum besser einzuschätzen. Wer von euch war schon mal in einem, ich sage jetzt mal, größeren Rechenzentrum mit mehr als 2000 Quadratmeter? Grob. Wow, etwa die Hälfte, wenn ich das so richtig sehe. Sehr cool. Für euch könnte es heute möglicherweise nicht ganz so spannend sein. Alle anderen kann ich nur empfehlen, nutzt, auch wenn ihr mit IT gar nicht so viel zu tun habt, nutzt irgendeine Gelegenheit, die sich bietet. Da gibt es mal Tage der offenen Türen oder da gibt es halt irgendwelche Führungen für Studenten oder für Schüler oder was auch immer. Sprecht nicht alle mich an, aber grundsätzlich könnte ich da auch helfen. Schaut euch das mal an, weil das ist halt wirklich auch erhellend. Okay, was macht ein Rechenzentrum? Da haben wir, wir gucken mal von unten nach oben. Zunächst mal kümmert sich das Rechenzentrum darum, dass es eine Umgebung gibt, ein Gebäude, ein Raum, eine passende Umgebung für IT. Und dazu gehört eben neben der Stromversorgung, weil ohne Stromversorgung ist IT halt wirklich nur Blech. Ja, also die IT-Cracks, die sagen immer, da steht halt das Blech, das ist unspannend. Aber am Ende, wenn kein Strom, dann ist das ganze Blech natürlich wirklich unspannend. Dann funktioniert aber auch keine IT. Machen sich viele übrigens nicht klar. Und der zweite Punkt, der elementar wichtig ist, der gesamte Strom, der da reingeht in die IT, kommt als Wärme wieder raus, also die Energiemenge. Da wundern sich dann manche und dann sagen sie, das passiert ja nichts anderes. Dann stelle ich mal die Frage, wie viel schwerer wird eine Festplatte, wenn sie beschrieben ist? Und dann wundern sich manche weiter und dann sagen sie, okay, nein, nach dem Löschen ist sie wieder genauso schwer wie vorher. Wisst ihr, ich habe mit Leuten zu tun, die von IT so gar keine Ahnung haben und die stellen sich dann halt Fragen, die interessant sind. Der nächste Punkt, also kommt alles als Wärme wieder raus, die Wärme muss wegtransportiert werden. Und das Wegtransportieren der Wärme ist eine echt spannende Herausforderung, weil wir haben nicht ohne weiteres die Möglichkeit, die Wärme einfach so rauszulassen an die Luft. Das wollen wir vielleicht ja auch gar nicht, dazu sage ich auch noch was. Sondern da geht es darum, dass bestimmte möglichst konstante Betriebsparameter eingehalten werden. So ein Server mag es halt nicht, wenn er zu heiß wird. Ja, die haben ja auf der einen Seite so ähnlich wie bei den, also gut, ihr kennt in der Regel Server, die haben vorne einen Ansaugbereich, hinten einen Ausblasbereich und dazwischen findet der ganze IT-Kram statt und die mögen es nicht, wenn es vorne deutlich wärmer als 35, 40 Grad ist. Je nach Hersteller, die Festplatten kriegen dann ein Problem oder teilweise halt auch die IT auf den Boards, die sind von den Kühlkörpern nicht so ausgelegt und so weiter und so weiter. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass vorne an der Eingangsseite immer ausreichend viel kalte Luft ist. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich dann dafür sorgen, dass die warme Luft hinten rausgeht. Wie gesagt, ich spreche nochmal drüber. Ist aber eine spannende Herausforderung, insbesondere wenn man nicht genau weiß, wie viel Wärme produzieren die denn jetzt eigentlich. Na, ist das immer quasi gleich viel oder ist das unterschiedlich? Dazu sage ich gleich noch was. Dann haben wir das Thema Abwärme, das steht ja auch da. Das war wunderbar anmoderiert. Wir müssten doch die ganze Abwärme über 10 Terawattstunden IT-Strom wird heute verbraucht. Das heißt, unsere Datacenter wandeln pro Jahr über 10 Terawattstunden Strom in Wärme um. Und wenn ihr wisst, das sind 10 Milliarden Kilowattstunden, ist das richtig? Ja. Und wenn ihr wisst, dass ihr quasi 1,5 Kilowattstunden oder sowas, pro Jahr stimmt nicht, ungefähr 1500 Kilowattstunden braucht ihr pro Jahr, um ein normales Haus, das jetzt nicht Null-Energie-Haus ist, zu heizen. Da könnte man echt eine ganze Menge Wohnungen mit heizen. Ist aber ein eigenes Thema. Beleuchtung, Brandschutz, Zutrittsschutz, Sicherheit, all dieser ganze Kram gehört mit dazu. Und die meisten Unternehmen, die sich mit IT beschäftigen, wollen sich darum nicht kümmern. Deshalb nimmt der Trend zu, dass Großunternehmen ihre eigenen Rechenzentren aufgeben oder nur noch als Backup-Rechenzentrum nutzen und stattdessen sich mit sogenannten Housing-Anbietern einmieten, die halt diesen ganzen Kram, der sich ums Gebäude, um die Stromversorgung, um die Klimatisierung, um die Sicherung krankt, die den ganzen Kram abnimmt. Hat übrigens auch was damit zu tun, dass die Verfügbarkeit relativ hoch sein soll. Weil üblicherweise möchte man ja nicht, dass wenn abends Feierabend ist und das irgendein Fehler, dass dann das Internet bis nächsten Morgen aus ist. Das will man ja normalerweise nicht. Das heißt also, wir wollen in den großen Rechenzentren brauchen wir einfach Leute, die rund um die Uhr da sind, die dafür sorgen, dass Strom läuft, Klima läuft und so weiter. Und das machen Housing-Anbieter. Ist jetzt kein super komplexes Thema, aber wenn man tiefer reinschaut, dann wird das richtig spannend. Alles das, was darüber die IT macht, es gibt auch Hosting-Anbieter, die sich um das gesamte Gebäude kümmern, also den Housing-Anteil machen und noch den IT-Teil, und es gibt natürlich die ihre eigenen Rechenzentren betreiben, über die rede ich jetzt nur am Rande. Die Probleme, die wir haben, sind aber in jedem Falle die gleichen. Okay, ja, tut's. Schauen wir erstmal